Guten Morgen. Ja, ich muss noch kurz für den Durchblick sorgen und dann kann es auch schon losgehen. Ja, Samuel hat hingeführt, Zweifel. Es geht natürlich nicht nur um Zweifel, die wir in natürlichen Dingen haben. Ich habe mich gefragt, ob so ein Thema überhaupt taugt für eine Predigt. Glaubenszweifel, Glaubenskrisen, ich weiß nicht, habt ihr sowas manchmal? Ja? Ehrliche Antwort mag sich jeder selber geben, öffentlich muss die nicht abgegeben werden. Ich jedenfalls, für meinen Teil, ich kenne so Zweifel sehr gut. Und ich kenne auch Zeiten, die Kraft fordern, die Kraft brauchen. Und gerade in den letzten Monaten erlebe ich solche angefochtenen Tage. Warum ist das so? Nun, ich neige dazu, gerade auch in Glaubensdingen, mich durchaus an menschlichen Vorbildern zu orientieren. Prediger und Bibellehrer, die dienen mir in gewisser Weise als Maßstab, als Inspirationsquelle. Und nun erlebe ich bei dem einen oder anderen in den letzten Monaten, im letzten Jahr, dass da eine Wandlung, eine Metamorphose, wie man auf Neudeutsch sagt, stattfindet. Aus dem Theologen und aus dem Bibellehrer, aus dem Prediger wird ein Epidemiologe. Ich habe Predigten gehört, die voll waren von politischer Polemik. Ich habe Leute gehört, die sich ergangen sind in scharfer Kritik an der Regierung. Ich habe historische Vergleiche gehört von Bibellehrern, die nicht nur abwegig waren, sondern auch grob verletzend. Und ich habe erlebt, dass auf Kritik daran, die ich gewagt habe zu üben, noch nicht einmal reagiert wurde. Es wurde noch nicht einmal eine Antwort für notwendig erachtet. Der Gipfel, so für mich, war erreicht, als ich auf YouTube eine Predigt anhören wollte und die habe ich dann beim einleitenden Gebet schon abgeschaltet. Denn dieses Gebet hat der Pastor da benutzt, seiner politischen Einstellung und seiner epidemiologischen Einstellung, das ist ja heutzutage gleichbedeutend, Ausdruck zu geben und geätzt gegen die Verhältnisse, gegen die Maßnahmen und gegen die Regierung. Ich weiß nicht, ob ihr einseht, dass mir so etwas Mühe macht. Ich kann nicht nachvollziehen, dass Predigten derart zur Agitation missbraucht werden. Und ich frage mich allen Ernstes, ob jemand, der derartig abwegige Vergleiche zieht, in der Lage ist, das Wort der Bibel richtig und sachgerecht zu lehren. Ist jemand, dessen medizinischen oder pharmakologischen Behauptungen sich beim Nachforschen nach 2 oder 3 Mausklicks als Unfug herausstellen, überhaupt als Vorbild tauglich? Und wie ist das mit der Substanz der christlichen Lehre, die so jemand verkündet? Kann ich darauf bauen? Kann ich mich darauf verlassen? Ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann. Oder plappert derjenige nicht irgendwelchen Unsinn nach, oder ist er selbst dessen Urheber gar? Und was heißt das für mich im Hinblick darauf, dass ich darauf vertrauen muss eben, dass das Wort Gottes sachgerecht und wahr und zutreffend verkündet wird? Kurzum, ihr mögt es euch vorstellen, ich habe in den letzten Monaten eine recht angefochtene Zeit immer wieder durchlebt. Und ich habe mich deswegen lange gefragt, was ich heute predigen soll. Und wenn ich gerade eben das Gebet von der Inge gehört habe für Afghanistan, dann kommt ein weiteres hinzu. Für das, was da geschieht oder nicht geschehen ist, da schäme ich mich. Und deswegen hat mich in der letzten Woche Achims Frage nach dem Sinn des Lebens auch einigermaßen erschüttert, die Predigt. Oder besser gesagt, angesprochen. Denn diese Frage hat, meine ich, gerade heute ganz hohe Relevanz. Was ist der Sinn unserer Existenz? Ich werde am Ende der Predigt in aller Kürze darauf zurückkommen. Nun, Wie ist es mir ergangen in der Anfechtung? Was bringt mich dazu, nicht zu Hause im Bett liegen zu bleiben, sondern hier zu sein, zu euch zu sprechen, zu predigen? Ich weiß gar nicht, wie ihr die Frage beantworten würdet, warum ihr hier seid. Aber ich möchte euch eben ein wenig Einblick geben in die Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Und das fängt im Prinzip damit an, dass Susanne und ich vor 2 Wochen war es, glaube ich, den Waldemar und die Miriam hier vertreten haben beim Singen. Und ich habe dann, ich meine schon, als wir geübt haben, spätestens aber Sonntagmorgen, meine Notenblätter hier auf dem Pult abgelegt. Und dann habe ich wieder mal was gesehen, was ihr nicht seht, was ich hier aber immer mal wieder schon gesehen habe. Dieses Lineal, den Blick nach oben nicht vergessen. Ja, gemein seid ihr da oben im Kinderzimmer. Aber liebe Gemeinde, dieser Satz ist klasse. Ja? In aller Anfechtung, in allen Zweifeln, wir dürfen den Blick nach oben nicht vergessen. Ja? Genau darum geht es nämlich. Menschen und selbst die profiliertesten Glaubenslehrer sollen und können überhaupt nicht Maßstab oder die Basis sein für mein Glaubensleben. Es geht nicht um Menschen und es geht auch nicht um Lehren, Auslegungen letzten Endes, sondern im Zentrum unseres Glaubens steht Jesus Christus. Ihn, den Gesalbten und den Erhöhten, den sollen wir und den sollte ich in den Blick nehmen. Blick nach oben nicht vergessen. Das ist es. Lassen wir ihn nicht aus dem Blick und dann ist es egal, ob Menschen irren oder nicht. Und jetzt mögt ihr euch vielleicht gefragt haben, was die Lieder, die wir gesungen haben, mit Zweifel zu tun haben. In den Liedern ging es eigentlich um Vertrauen, um Gottes Lob, um Jesu Opfer und nicht um Zweifel. Liebe Gemeinde, es hängt damit zusammen, dass ich dem Manu das wahre Thema der Predigt genannt habe, Heilsgewissheit. Und dass ich eben dem Samu nur den Anfang genannt habe, Zweifel, denn es kann nicht sein, dass wir im Zweifel bleiben. Es geht nicht darum zu zweifeln. Ich glaube, Zweifel sind normal, Zweifel sind auch fruchtbar, wenn wir sie nutzen. Aber letzten Endes können Zweifel nicht das Ergebnis und nicht das Ende sein. Es geht darum, dass mir mein höchstpersönliches Heil zugesagt wurde. Und er hat es mir nicht nur versprochen, mein Heiland, sondern er hat es auch dadurch möglich gemacht, dass er für mich gestorben ist. Und deswegen haben die Lieder davon gekündet, dass dieses Heil da ist durch das Opfer. Und genau darüber möchte ich heute zu euch sprechen. Darüber, dass uns dieses Heil und warum uns dieses Heil gewiss sein darf und dass er, Jesus Christus, dafür bürgt. Und ich lese deswegen aus dem ersten Brief des Johannes, und zwar aus Kapitel 5, die Verse 6 bis 13. Ich habe es euch nicht auf Folie gezogen, weil ich denke, einige jedenfalls haben die Bibel dabei. Die andere kennen sie wahrscheinlich auswendig. Und es ist viel besser, wenn wir da selber so ein bisschen mit reingucken. Wenn es raschelt, das hat was. Ne? Ich lese aus der NEÜ, aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Aber ihr werdet sehen, in den anderen steht da mehr oder minder das Gleiche, sinngleich jedenfalls. Jesus Christus ist gekommen mit der Bestätigung Gottes durch das Wasser seiner Taufe und das Blut seines Kreuzes. Nicht nur durch das Wasser, sondern durch das Wasser und das Blut. Auch der Geist bestätigt uns das, denn der Geist Gottes ist die Wahrheit. Wir haben also 3 Zeugen, den Geist, das Wasser und das Blut. Und alle 3 stimmen überein. Und wenn wir schon menschlichen Zeugen Glauben schenken, wie viel mehr dann dem Zeugnis Gottes? Gottes Aussage hat ungleich größeres Gewicht, zumal er damit für seinen Sohn eingetreten ist. Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Inneren, dass wahr ist, was Gott sagt. Wer es nicht glaubt, macht Gott zum Lügner, weil er nicht wahrhaben will, was Gott über seinen Sohn ausgesagt hat. Und was bedeutet das für uns? Es besagt, Gott hat uns ewiges Leben geschenkt, das Leben, das in seinem Sohn ist. Wer also mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht, hat es nicht. Ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn er glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Lieber Herr Jesus, hab Dank für dein Wort. Hab Dank, Herr, dass wir dein Wort haben dürfen. Und ich bitte dich jetzt, schließe du dieses Wort auf. Herr, öffne uns die Augen, öffne uns die Herzen. Rede du zu uns, Herr, mach uns klar, was du uns sagen willst. Hab Dank dafür. Amen. Ich möchte hinten anfangen, bei Vers 13. Und als ich den so zum wiederholten Male gelesen habe, dachte ich mir, das ist doch wirklich eine erstaunliche Nachricht in Vers 13. Wir dürfen nicht nur, nein, wir sollen wissen, dass wir ewiges Leben haben. Ich dachte mir, das ist doch ein ziemlicher Knaller. Und Johannes schreibt das auch nicht nur so dahin, sondern Johannes wurde zu diesen Worten, zu diesen Zeilen bewogen durch den Geist Gottes. Wir wissen das aus dem Timotheusbrief, wir wissen das aber auch aus dem ersten Kapitel, eben dieses ersten Johannesbriefes, wo er in Vers 5 schreibt, folgende Botschaft haben wir von ihm gehört und geben sie an euch weiter. Johannes macht klar, dass er da nichts anderes ist als gewissermaßen der Sekretär, der Schreiber Gottes. Gott selbst hat ihm den Anstoß gegeben für die Ausführungen, die er in diesem Brief macht. Es geht darum, die Gemeinde, damit dich und mich, zu stärken und den Glauben zu kräftigen. Wie gesagt, ich finde, das ist ein ziemlicher Knaller. Gott, dem Schöpfer des Universums und dem Beherrscher des Universums und dem, der alles in der Hand hat, dem ist es wichtig, mir mitzuteilen, dass ich ewiges Leben haben darf. Und damit alle Zweifel beseitigt sind, dass es eben nicht nur so dahingeschrieben ist, lässt es Johannes auch gar nicht bei dieser Mitteilung, bei diesen paar dürren Worten, sondern diese Nachricht ist das Ergebnis einer Herleitung, sie ist untermauert und Johannes belegt und begründet sie. Wenn wir Vers 11 und Vers 12 ansehen, dann lesen wir darin, Gott schenkt uns ewiges Leben durch seinen Sohn. Verbindung mit Jesus führt zu ewigem Leben. Und dann stellt sich die Frage, warum ist das denn so? Wir wissen und wir stellen es immer wieder mit Nachdenken, vielleicht auch traurig, fest, dass irdisches Leben ohne Jesus möglich ist. Gott hat dies in seiner Schöpfung so angelegt. Er hat auch nach dem Sündenfall das Leben an sich nicht einfach beendet. Er hätte das in der Hand gehabt. Sondern es trat eben nur ein weiterer Umstand hinzu, eben nur, leicht gesagt, der Tod. Gott gab Adam nämlich mit den Worten, den Staub bist du und zu Staub wirst du werden, die wir im 1. Mose 3,19 lesen können, dem körperlichen Verfall preis. Und wer das nicht glaubt, der möge 50 werden. Ja. Aber Gott hat eben dieses Leben nicht vollständig vernichtet. Denn er hatte schon damals einen Ausweg geplant. Schon damals hatte er seinen Erlösungsplan fertig. Irdisches Leben, so wissen wir, seitdem ist eben zeitlich und endlich. Und ewiges Leben zu bekommen, erfordert es, diese Endlichkeit zu bezwingen, den Tod zu überwinden. Die Beseitigung des Todes führt zu ewigem Leben. Jesus Christus, der den Tod erlitten und überwunden hat, war der Erste. Und deswegen kann Johannes hier sagen, dass wir das Leben aus dem Sohn geschenkt bekommen haben. Und da die erste Anmerkung, ewiges Leben, liebe Gemeinde, ist etwas anderes als unendliches Leben. Ja? Unendlichkeit hat einen Anfang, aber kein Ende. Ewigkeit hat weder Anfang noch Ende. Ist nach beiden Seiten offen. Ewiges Leben heißt eben, herausgenommen zu sein aus dieser irdischen Schöpfung und hineingegeben zu sein in die neue Schöpfung. Das ist ewiges Leben. Eine neue Kreatur zu werden, das ist ewiges Leben. Teil der neuen Schöpfung sein zu dürfen, das ist ewiges Leben. Und nicht nur die Beseitigung des körperlichen Todes. Das ist kein medizinisches Problem, liebe Gemeinde. Das ist ein theologisches Geschenk, ein Geschenk Gottes. Aber weshalb können wir uns dessen so gewiss sein? Ich finde, das ist doch ein starkes Stück, was Johannes seinen Lesern da präsentiert. Und weshalb sollten diese denn annehmen, dass Gott tatsächlich ewiges Leben schenkt? Und Johannes lässt es deswegen nicht bei diesem Schluss, sondern er bereitet diesen Schluss eben in den Versen 6 bis 10 vor. Er bereitet seine Leser darauf vor. Und auch hier möchte ich hinten anfangen, das Pferd gewissermaßen von hinten aufzäumen. Und in Vers 8 erinnert Johannes seine Leser zunächst einmal daran, an das, was die eigentlich als Juden wissen und was auch wir wissen. Wir sind bereit, menschlichen Zeugen Glauben zu schenken. Wenn uns Menschen etwas sagen, neigen wir in aller Regel zunächst einmal dazu, zu vertrauen. Das hat Vorteile, das ist gefährlich, aber wahrscheinlich kann eine Gesellschaft nicht ohne dieses grundsätzliche Vertrauen funktionieren, auch wenn es immer wieder missbraucht wird. Und das entsprach eben auch dem damaligen jüdischen Recht. Es brauchte eben 2 oder 3 Zeugen, um jemanden zu verurteilen. Eine Verhandlung damals war im Wesentlichen die Anhörung von Zeugen, um sich daraus dann eben als Gericht eine Überzeugung zu bilden. Einer allein, ein Zeuge reichte nicht aus für eine Verurteilung. Es mussten eben 2 oder 3 sein, wie wir beispielsweise im 5. Mose 19, 15, da können wir es lesen, 5. Mose 19, Vers 15, wer es nachlesen will. Und Johannes macht nun klar, dass, wenn man sich schon von menschlichen Zeugen überzeugen lässt, dies umso mehr für Gott als Zeugen gelten muss. Denn seine Gottesaussage hat doch viel mehr Gewicht als die Aussage eines Menschen. Wenn ich das so sage, und als ich es gelesen habe, nachdem ich mir es aufgeschrieben hatte, habe ich mir gedacht, schon der Vergleich ist eigentlich schief. Natürlich, Gottes Aussage an sich ist wahr, das ist Voraussetzung für alles. Gott hat Recht, Gott ist kein Lügner, Gott kann nicht lügen. Aber umso mehr, wenn wir uns auf das Zeugnis von Menschen verlassen, dann gibt es eben überhaupt keinen Grund dafür, Gottes Zeugnis zu misstrauen. Und was bezeugt Gott denn? Und jetzt sind wir am spannenden Anfang dieses Abschnittes. Gott bezeugt Jesus als seinen Sohn. Er selbst ist es, der Jesus und dessen Sendung hier auf Erden bestätigt, wie wir in Vers 6 lesen können. Und wie es sich eben für das jüdische Verständnis damals gehörte, wird dies auf dreierlei Weise eben durch 3 Zeugen bestätigt. Wasser, Blut und Geist. Das sind die Zeugen, die Johannes hier nennt. Diese 3 sind es, die dafür einstehen, dass Jesus der Messias ist, der gekommen ist, um das Problem der Sünde, des Abfalls von Gott ein für alle Mal zu beseitigen. Und nur wenn Jesus von Nazareth, dieser verheißene Messias, dieser verheißene Retter und Erlöser war, beziehungsweise ist, nur dann geht die Argumentation, die Johannes da gemacht hat, auf. Nur dann kann Jesus Leben geben, denn nur dann ist es möglich, dass der Tod besiegt werden konnte. Es geht zunächst also um das Wasser der Taufe Jesus. Dass Jesus sich von Johannes dem Täufer taufen ließ, das wissen wir. Spätestens seit der Kinderkirche, seit der Kinderstunde sollte das bekannt sein. Aber kommt es euch nicht auch so ein bisschen merkwürdig vor, dass derjenige, in dessen Namen wir als Gläubige getauft werden durften, sich selbst taufen ließ? Und weshalb sollte diese Taufe eine Bestätigung seiner Tätigkeit als Messias sein? Das ist doch auf den ersten Blick, finde ich jedenfalls, alles andere als einleuchtend, eher verwirrend. Ich denke, man sollte sich zunächst einmal klar machen, dass Jesu Taufe nicht die Taufe auf den Glauben ist, die wir erleben durften. Sie geschah am Jordan zwar auch durch Untertauchen, aber damit sind die Gemeinsamkeiten eigentlich schon fertig. Es war auch keine Proselytentaufe, mit der sich Nichtjuden zum jüdischen Glauben bekehrten und bekannten, sondern die Taufe des Johannes war eine Taufe der Buße, also der Rückkehr zu Gott und zu Gottes Geboten. Und weshalb unterzog sich Jesus, der ja selbst Gott war, dieser Taufe? Und dafür werden nun verschiedene Gründe genannt. Dass diese Gründe nicht offensichtlich sind, das hat schon Johannes der Täufer festgestellt. Auch ihm war nicht klar, warum Jesus sich taufen lässt. Er sagte ihm das. Er sagte, ich müsste von dir getauft werden und nicht umgekehrt. Und was erwiderte Jesus darauf? In Matthäus 3, 15 können wir es nachlesen. Er verwies darauf, dass eben alles erfüllt werden soll, was Gottes Gerechtigkeit erfordert. Und Gerechtigkeit erforderte es, nach Gottes Standards zu leben und diese zu achten, was damals eben auch das mosaische Gesetz war. Und deswegen zeigte Jesus durch diese Taufe, dass er sich mit der Gerechtigkeit identifiziert und dass er die Anforderungen des Gesetzes erfüllen werde. Erinnern wir uns an den einen oder anderen Gottesdienst zu Karfreitag, an die eine oder andere Predigt zu Karfreitag, im Verhör vor dem Hohen Rat, in der Nacht vor seiner Hinrichtung, da wurde versucht, Jesus am Zeug zu flicken und ihn eben Vergehen nachzuweisen, ihm Nachlässigkeiten, ihm Ungerechtigkeit nachzuweisen. Was hat der Hohe Rat gefunden? Nichts. Es gab nichts. Allein sein Anspruch, Gottes Sohn zu sein, führte dann zum Urteil. Jesus identifizierte sich mit dieser Taufe, aber auch mit der Botschaft des Johannes, nämlich der Botschaft, dass die Menschen sich auf das Kommen des Königreichs vorbereiten müssen. Es brach an, es stand unmittelbar vor der Tür. Jesus identifiziert sich in dieser Taufe mit Israel, jedenfalls mit dem verbliebenen, gläubigen Teil der Israeliten. Und er stellt sich hier öffentlich vor, als der, der er ist, und wird vorgestellt, der Messias Israels, der verheißene Erlöser und Retter der Welt. Und letztlich, er identifizierte sich in dieser Taufe auch mit dir und mir als Sünder. Er, der die Sünde nicht kannte, machte sich selbst zur Sünde, um deine und meine Sünde tragen zu können. Und dann, Jesus wurde durch den Heiligen Geist und durch Gottes Stimme selbst als der verkündet, der er ist, der geliebte Sohn Gottes. Dies ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich meine Freude. So lässt sich Gottes Stimme vernehmen, als Jesus aus dem Wasser heraufsteigt. Gott selbst also bezeugte in der Taufe oder besser während der Taufe, wer Jesus ist. Er machte klar, dass es sich um seinen Sohn handelt, den Menschensohn eben, wie ihn schon Daniel in seiner Vision vom Thronsaal sehen durfte. Gott bezeugt Jesus zu Beginn seines öffentlichen Dienstes. Und Gott bezeugt Jesus auch zum Ende seines Wirkens an der Öffentlichkeit, im Blut und im Kreuz. Zunächst stellt sich die Frage, warum ist hier die Rede von Kreuz und Blut, wenn wir in Vers 6 am Ende das Blut seines Kreuzes formuliert, Johannes da. Warum ist hier die Rede von Kreuz und von Blut? Ist das eine nicht gleichbedeutend mit dem anderen? Vom Kreuz kamst du eigentlich nicht weg, ohne zu sterben. Aber nur dann, wenn wir davon ausgehen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist das eben gleichbedeutend. Und liebe Gemeinde, das war damals eben ein Skandal, dass Gott stirbt. Das war eine Zumutung für die ersten Leser des Johannesbriefes, eine Zumutung allerersten Ranges, dass Gott am Kreuz gestorben sein könnte. Und deswegen gab es Irrlehrer, die damals verkündeten, dass bei der Taufe ein vom Himmel kommender Christus auf den Menschen Jesus herabkam und ihn vor seinem Kreuzestod wieder verlassen hat. Was den Leuten damals viel eingängiger war. Aber es ist eben falsch. Und dieser Irrglaube, der existiert bis heute. Ich habe schon Leute gehört und gelesen, die sagen, was ist das für ein Gott, der seinen Sohn opfert? Dem kann ich nicht, dem will ich nicht folgen. Das kann nicht sein. Das ist bestialisch, barbarisch. Ja, aber so ist es eben. Und genau deswegen betont Johannes diesen Umstand hier, das Blut des Kreuzes, das Blut seines Kreuzes. Es ist der Kreuzestod, also das Blut, das vergossen wurde, was Jesus als Sohn Gottes bestätigte. Und erinnern wir uns, in der Kreuzigung bestätigte Gott wieder, dass Jesus sein Sohn ist. Wie das? In der zweiten Hälfte der Hinrichtung, von 12 bis 15 Uhr ungefähr, als Jesus eben für dich und für mich den Zorn Gottes trug, kam diese Finsternis über Jerusalem. Die Sonne zog sich zurück und es war stockdunkel, zappenduster, mitten am Tag, 3 Stunden lang. Der eine oder andere von euch erinnert sich vielleicht an die Sonnenfinsternis aus dem Jahr 1999. Also da erinnert sich da jemand dran, die Jüngeren vielleicht ganz dunkel, ja, an Sonnenfinsternis erinnert man sich dunkel, die anderen vielleicht etwas deutlicher. Habt ihr eine Vorstellung, eine Ahnung, wie lange die gedauert hat? Viertelstunde hätte ich auch gesagt. Also wenn man mich gefragt oder bevor ich es geguckt habe, hätte ich gesagt, eine Viertelstunde, weit gefehlt. Wo haben wir es? 2:23. Beginnend um 11.04 Uhr am 11.08.99. So, jetzt wisst ihr es. So Sonnenfinsternisse dauern nicht so lange. Und ich habe jetzt auch mal nachgeschaut, wie lange dauert so eine Sonnenfinsternis denn überhaupt? Was ist denn denkbar? Kann man heute rechnen? Bitte fragt mich nicht wie. Da müsst ihr einen rechnen, der sich mit Astronomie auskennt. Aber jedenfalls hat man die maximale Dauer einer Sonnenfinsternis zwischen dem Jahr 1999 vor Christus und 3000 nach Christus ausgerechnet. Und die längste steht uns noch bevor. Die wird stattfinden, wo habe ich sie, da, am 16.07.2186. Ihr braucht es euch also nicht merken. Ja. Ihr braucht auch nicht eine Weckerstelle, hilft nichts. Ja. Am 16.07.2186 wird die längste dieser Sonnenfinsternisse stattfinden und sie wird dauern 7 Minuten und 29 Sekunden. Also keine Rede von 3 Stunden. Ewig weg von 3 Stunden. Ja? Wie man so schön sagen würde, himmelweit davon entfernt. Oder kurz, was damals stattgefunden hat, was damals passiert ist in Jerusalem, das war kein Ereignis, das man natürlich auch nur annähernd erklären könnte. Und das, liebe Gemeinde, war den Menschen damals klar. Wenn man ein bisschen blättert, ein bisschen forscht, ein bisschen gräbt, dann findet man die Äußerung eines Griechen, Diogenes heißt er. Nicht der mit dem Fass, der war 300 Jahre vorher ungefähr, eines anderen Diogenes, der zu der Zeit gelebt hat. Und der sagte so sinngemäß, was da stattgefunden hat, war ein Ereignis. Da litt entweder ein Gott oder eine Person, die Gott besonders nahe war, die Gott besonders wichtig war. Ein Grieche, ein Ungläubiger hatte diese Erkenntnis. Mit beiden Vermutungen lag Diogenes recht. Mit beiden Vermutungen traf er voll ins Schwarze. Da litt Gott selbst, Jesus ist Gott. Und da litt auch eine Person, die Gott besonders nahe war, besonders nahe ist, sein eingeborener Sohn. 2 Volltreffer mit einem einzigen Schuss. Und auch Matthäus berichtet in seinem Evangelium von weiteren begleitenden Zeichen des Todes Gottes. Es war ein Erdbeben, Grüfte taten sich auf, Tote gingen umher. Nicht zu ewigem Leben, zu natürlichem Leben. Der Tod war besiegt. Das heißt, die Menschen damals erkannten, was los war, oder sie konnten es wenigstens erkennen. Gott bestätigte es seinen Sohn. Er bestätigte eben den Messias, der gekommen war, um das Problem der Sünde zu lösen, um ein für alle Mal Heilung und Versöhnung mit Gott zu schaffen und so die Rückkehr zu ermöglichen. Und deswegen nennt Paulus Jesus auch den zweiten Adam, denn mit Jesus begann gewissermaßen die neue Schöpfung. Rückkehr zum Vater und die Korrektur des Fehlers von Adam wurden möglich. Gott bezeugte am Schluss des öffentlichen Wirkens von Jesus dessen Identität. Er bezeugte Jesus, seinen Sohn, im Kreuz und im Tod. Und nicht zuletzt ist es auch der Geist, der Zeugnis ablegt für Jesus und von dessen Identität. Und da sind wir jetzt zunächst wieder, kleiner Salto rückwärts, wieder bei der Taufe. Bevor die Stimme Gottes hörbar wurde, sah man oder sah Jesus den Heiligen Geist in Form einer Taube auf sich herabkommen. Er wurde durch dieses Zeichen in besonderer Weise beglaubigt. Und auch später gab der Heilige Geist Zeugnis von Jesu wahrer Identität. Jesus selbst hat ihn, den Heiligen Geist, angekündigt. Er hat seinen Jüngern erklärt, dass dieser den Menschen die Augen öffnen wird und damit er die Welt überführt. Er, der Heilige Geist, hat aus dem auffahrenden und den Herrn verleugnenden Petrus den mutigen Bekenner gemacht. Erinnern wir uns an die eine Szene während der Verhandlung Petrus gegenüber der Dienerin am Tor und den Sklaven, die um das Feuer saßen. Da verleugnete er seinen Herrn dreimal. Er verleugnete seinen Herrn, mit dem er jahrelang, 3 Jahre ungefähr, umhergezogen war, den er aus der ersten Reihe beobachten konnte, sein Wirken, seine Worte, seine Predigten, den er auch bekannt hatte. Wir aber haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Sohn Gottes, so hat er es ausgeführt, den verleugnete er. Später dann, nach Pfingsten vor dem Hohen Rat, da bekannte er Jesus mutig. Natürlich nicht zu erklären, die Sklavin oder die Dienerin am Tor, die Sklaven hatten Petrus Leben nicht in der Hand. Die konnten ihm vermutlich nichts Großes anhaben. Der Hohe Rat später, der hatte sein Leben in der Hand, der war in der Lage, das Todesurteil zu verkünden zu der Zeit wieder. Bei Stephanus, etwas später, hat er es getan. Und trotzdem, da, wo keine Gefahr war, verleugnet er. Da, wo Gefahr war, da bekennt er. Wie anders, als dadurch, dass er vom Geist die Augen geöffnet bekam, lässt sich das erklären. Und bis heute, liebe Gemeinde, ist es so, dass der Heilige Geist wirkt, dass er Grund gibt, dass er Zeugnis ablegt. Und wir lesen morgens ab und zu in den Losungen, gestern am 28., da war eine Ausführung von Athenagoras, einem Glaubenslehrer aus Griechenland, und ich finde, die spricht hier zum Thema, ohne den Heiligen Geist, so schreibt oder sagte Athenagoras, ohne den Heiligen Geist ist Gott fern, bleibt Christus in der Vergangenheit, ist das Evangelium ein toter Buchstabe, die Kirche ein bloßer Verein, die Autorität eine Herrschaftsform, die Mission Propaganda, die Liturgie eine Geisterbeschwörung und das christliche Leben eine Sklavenmoral, wenn es den Heiligen Geist nicht gäbe. Der Heilige Geist ist es, der bis heute wirkt und Zeugnis ablegt von seinem Sender. Es sind also Wasser, Blut und Geist, die Jesus als den bezeugen, der er ist, der verheißene Messias, Retter der Welt. Und nun, Jesus, der Messias, ist dreifach bezeugt, dass er den Tod besiegt hat und dass das Leben in ihm ist. Der Schluss, den Johannes gezogen hat, dass wir aus diesem dreifachen Grund uns darauf verlassen dürfen, dass er ewiges Leben schenkt, ist also logisch, es funktioniert. Was aber bedeutet eben das, wenn Johannes als weitere Voraussetzung aufstellt, dass wir mit ihm verbunden sind? Was bedeutet es, an ihn zu glauben? Wie mache ich das? Ganz praktisch. Reicht es aus, für wahrzuhalten, dass Jesus gelebt hat? Muss ich daran glauben, dass er ein ordentlicher, vielleicht sogar sündloser Mensch war? Muss ich es für wahr halten, dass er auferstanden ist? Oder reicht es aus, wenn ich eben fühle, dass er bis heute in meinem Herzen lebt? Nun, Glaube im Sinne der Bibel, so wie ich es jedenfalls verstehe, ist mehr als etwas nur, in Anführungszeichen, für wahr zu halten. Es bedeutet eben, darauf zu vertrauen, und zwar so zu vertrauen, dass man sein Leben auf diese Wahrheit setzt. Ob Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, ist auf diese Art und Weise auch keine Glaubensfrage, liebe Gemeinde. Da hört man oft, ja, du musst halt dran glauben. Nein, das ist keine Glaubensfrage. Ob Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, ist eine Tatsachenfrage. Wenn Jesus wieder auferstanden ist, dann lebt er heute. Ja, wenn das wahr ist, dann lebt er. Und das ist von deinem und von meinem Glauben völlig unabhängig. Das hat aber Konsequenzen. Wenn er lebt, wenn er da ist, dann kann ich ihn ansprechen. Dann ist es sinnvoll zu beten. Dann ist es nicht nur irgendwelche Meditation oder leeres Geplapper. Dann hat das Gebet einen Adressaten, der existiert. Jesus lebt, ist keine Glaubensaussage. Das ist eine Tatsachenbehauptung. Und Tatsachenbehauptungen können wir nachprüfen, liebe Gemeinde. Nicht unbedingt, dass man es messen kann. Das ist bei Zeugenbeweisen aber immer so. Den kann ich nicht messen, wenn mir ein Zeuge was sagt. Dem kann ich vertrauen, weil ich Erfahrungen damit sammle. Dem kann ich vertrauen, weil ich sehe, dass es funktioniert, weil es andere Anzeichen gibt für seine Vertrauenswürdigkeit. Und deswegen ist es doch folgerichtig, ihn zum Herrscher meines Lebens zu machen. Diese Frage, die Frage, ob Jesus lebt oder nicht, ist für uns Christen alles entscheidend. Das hat auch Paulus erkannt und er hat das so in dem Brief an die Korinther, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, formuliert, so sinngemäß, ich nehme jetzt meine Worte, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist der Glaube nichts wert. Modern formuliert, dann könnt ihr euren Glauben in die Tonne treten, Athenagoras, dann ist das Christsein nichts als eine Sklavenmoral, mehr nicht. Wenn er aber lebt, wenn die Auferstehung stattgefunden hat, dann ist das der Weg zum Leben. Und darauf weist Johannes hin, wenn wir dieses Vertrauen eben nicht haben, dann würden wir Gott angesichts der Zeugnisse, die er gebracht hat, zum Lügner machen. Wer aber an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer dieses Vertrauen aufbringt, wer ihm sein Leben überschrieben hat, der weiß, dass das Zeugnis Gottes wahr ist und hat dieses ewige Leben. Und jetzt noch einmal, was heißt das praktisch? Im täglichen Doing. Und damit nähere ich mich dem Ende. Ich habe Achims Predigt nicht vergessen, dass ich da noch was dazu sagen wollte, aber ich nähere mich jetzt schon dem Ende. Bin ich in der Lage, ihm nicht nur zu sagen, dass ich ihm die Herrschaft meines Lebens gegeben habe, sondern habe ich das auch tatsächlich getan? Und mich kolossal beeindruckt hat da der Bericht eines gläubigen Handwerkers, den er mir gegenüber im Gespräch mal gegeben hat. Der hat mir erzählt, in dem Augenblick, als er sich bekehrt hat, als er zum Glauben kam, hat er aufgehört, Werbung zu betreiben. Hat alle Annoncen eingestellt und hat gesagt, Herr, du hast mir zugesagt, mich zu versorgen, bitteschön. Und er sagt, es funktioniert. Mal habe ich mehr, mal habe ich weniger, aber ich habe immer genug. Die Gemeinde, mich beeindruckt sowas unheimlich. Das ist wahrer, vertrauender, praktischer und auch erlebender Glaube. Nicht? Der erlebt es. Und wer so glaubt und wer so sein Leben führen kann, der ist sich eben der Gewissheit des Heils auch bewusst, wie es Johannes formuliert. Wer zwar sein Leben Jesus gegeben hat, aber eben noch ein bisschen zurückhält, die Gemeinde, der darf an sich arbeiten und er darf wachsen, ebenso wie Petrus gewachsen ist auch im Geist. Und wer diesen Schritt noch nicht gegangen ist, wer eben noch sein eigenes Ding macht, der Jesus nicht zum Herrn seines Lebens gemacht hat, dem rate ich dringend, eben nachzudenken, ob es nicht Zeit dafür wäre. Und jetzt bin ich wirklich bei Achims Predigt vom vergangenen Sonntag. Was ist der Sinn meines Lebens? So hat er gefragt. Was ist der Sinn unserer Existenz? Eben den Weg zurück zum Vater zu nehmen. Ihm, Jesus, die Ehre und die Herrschaft über dein und mein Leben zu übertragen, liebe Gemeinde. Ewiges Leben zu haben, ewige Existenz bei Gott, das ist der Sinn deines und meines Lebens. Amen. Großer, allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, lieber Herr Jesus, hab Dank für dein Wort. Hab Dank, Herr, dass du uns nicht alleine lässt in unserem Glauben. Hab Dank, dass du uns trägst und stärkst durch dein Wort. Hab Dank, dass du von Gewissheit nicht nur reden lässt, sondern dass du sie selbst bezeugst, Herr Jesus, dass wir es erkennen können, dass wir es prüfen können. Und Herr, ich bitte dich, sprich zu uns in unserem Leben, sprich in unser Leben hinein, Herr Jesus, trage uns im Glauben. Herr Jesus, so wie dieser Handwerker, lass uns erleben, dass du derjenige bist, der gibt. Nachher, morgen, nächste Woche, all die Tage, die vor uns liegen. Herr, hab Dank dafür, dass wir uns darauf verlassen dürfen. Danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Amen.